ARD. Es ist kühl und dunkel. Nur ein paar Teelichter geben ein schwaches, flackerndes Licht. Ein Mann und eine Frau stehen sich gegenüber, rauchen und trinken Eistee. Sie sind an einem Lost Place, im Inneren eines ehemaligen Wehrmachtbunkers. Ein düsterer Ort. Wie geschaffen für ein Verbrechen. Und genau dazu wird es kommen.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siewert.
Einer Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im RBB. Und mit Uwe Madel.
Genau, der Mann, der ja viele der Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat. Was tun Uwe und ich hier? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und auch heute geht es wieder um einen Fall, den man so schnell nicht vergessen wird.
Es geht um den Tod einer jungen Frau aus Oranienburg. Ein Tötungsverbrechen. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber noch ist nicht endgültig geklärt, ob es ein Mord war oder ein Totschlag. Und das ist das Besondere an diesem Fall. Es gibt ein Opfer, es gibt einen Täter, es gab sogar zwei Prozesse vor einem Schwurgericht und noch immer ist ungeklärt, ob es Mord war oder Totschlag. Unsere Geschichte heute beginnt am 15. Juli 2021, ein Donnerstag. An diesem warmen Sommertag verschwindet in Oranienburg nördlich von Berlin eine junge Frau, Bianca S., 26 Jahre alt, von Beruf Altenpflegerin.
Bianca hat einen Sohn, der ist 5 Jahre alt und mit ihrem Kind lebt sie bei ihrer Großmutter, zu der sie ein ganz besonderes Verhältnis hat. Und diese Großmutter, die ahnt am Nachmittag des 15. Juli schon, dass irgendetwas passiert sein muss. Denn Bianca hat an diesem Donnerstag einige feste Termine, erscheint aber bei keinem davon. Und das ist sehr ungewöhnlich. Denn die junge Mutter ist als sehr gewissenhaft bekannt gewesen.
Das haben viele aus ihrem Umfeld so bestätigt. Und was noch alarmierender ist, sie holt am Nachmittag auch ihren kleinen Sohn nicht aus der Kita ab. So etwas gab es bis dahin noch nie. Und so hatte die Großmutter schon sehr schnell das Gefühl, dass ihre Enkelin etwas zugestoßen sein muss.
Dabei verlief der Vormittag der jungen Frau offenbar noch ganz normal. Sie hatte sich mit einer Freundin verabredet, war mit ihr unterwegs. Sie wollten sich ein Tattoo stechen lassen. Deshalb besuchte die beiden gemeinsam auch ein Tattoo-Studio im benachbarten Borgsdorf. Dann trennen sich aber ihre Wege.
Doch dann, kurz danach, muss irgendetwas geschehen sein. Irgendetwas, das Bianca dazu gebracht hat, ihre Pläne für diesen Tag zu ändern.
Genau, denn eigentlich hatte sie um 12 Uhr einen Arzttermin. In der Praxis taucht sie aber nicht auf. Stattdessen wird sie zu dieser Mittagszeit am Bahnhof gesehen von Oranienburg. Dort begegnet sie noch ein paar Bekannten und diese Bekannten sind dann auch die letzten, die Bianca lebend gesehen haben.
Wir haben über das Verschwinden von Bianca damals auch in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei berichtet und natürlich gefragt, wer hat die junge Frau an diesem Tag noch gesehen? Es gibt sogar eine Aufnahme, die Bianca am Bahnhof in Oranienburg zeigte. Sie ist da mit dem Fahrrad unterwegs, am Lenker hängt eine rosafarbene Handtasche. Wer uns jetzt bei YouTube verfolgt, der sieht diese Aufnahme. Bianca trägt ein auffälliges ärmelloses T-Shirt mit der Aufschrift Hakuna Matata. Den Spruch kennen Sie vielleicht aus dem Disney-Film Der König der Löwen. Und der bedeutet etwa, kein Problem, mach dir keine Sorgen, alles in bester Ordnung.
Ja, aber offenbar war kurz darauf nichts mehr in bester Ordnung, denn um 14 Uhr war der nächste Termin, zu dem Bianca einfach nicht mehr erschien. Und zwar war das ein Termin mit ihrer Oma. Man muss dazu wissen, beide Frauen, also die Oma und die Enkelin, die haben damals als Altenpflegerin gearbeitet, sogar im selben Seniorenheim in Oranienburg. Um 14 Uhr war dort nämlich der nächste Termin, eine Teamsitzung war angesetzt worden und normalerweise hätte Bianca diesen Termin nie verpasst.
Oder sie hätte auf jeden Fall Bescheid gesagt vorher, aber einfach so nicht zu kommen, gerade bei einem Arbeitstermin, das war überhaupt nicht ihre Art. Ja, und dann wurde es 16 Uhr und da hätte sie eigentlich ihren Sohn aus der Kita abholen müssen. Aber wir wissen schon, da taucht sie nicht auf. Der 5-Jährige wartet an diesem Nachmittag vergeblich auf seine Mutter.
Ja, genau. Die Kita ruft dann die Oma an und die holt den Jungen natürlich ab und versucht dann die ganze Zeit danach, sogar noch die ganze Nacht über, ihre Enkelin per Telefon zu erreichen, weil sie dachte, vielleicht ist sie an Schwierigkeiten. Vielleicht hatte sie jemanden kennengelernt, aber alle Versuche waren vergeblich. Am nächsten Morgen bringt die Frau dann den Jungen wieder in den Kindergarten, geht dann aber zur Polizei und meldet ihre Enkelin als vermisst.
Die Polizei nimmt das ernst. Sie beginnt schon kurze Zeit später mit der Suche nach Bianca, was bei Erwachsenen sonst ja eher nicht so die Regel ist. Denn Erwachsene dürfen im Gegensatz zu Kindern ihren Aufenthaltsort jederzeit selbst bestimmen. Doch Biancas Großmutter kann die Polizei davon überzeugen, dass die Umstände so ungewöhnlich sind, dass wahrscheinlich wirklich etwas passiert sein muss und dass sofort gehandelt werden muss.
Die Frage ist aber, wo ist die junge Frau? Hatte sie einen Unfall? Wird sie irgendwo festgehalten? Oder geht es hier womöglich inzwischen sogar um ein Gewaltverbrechen? Die Polizei kann zu dem Zeitpunkt nichts davon ausschließen und entschließt sich deshalb zu einer Öffentlichkeitsfahndung.
Und auch wir, das habe ich vorhin ja schon gesagt, haben uns damals mit unserem Fahndungsmagazin an dieser Öffentlichkeitsfahndung beteiligt. Mordermittler Frank Beiersdorf schildert uns, wie die Polizei damals nach Bianca gesucht hat.
Ja, hierfür wurden Ermittlungen im privaten Umfeld von Bianca S. geführt. Es wurden Bezugspersonen von Bianca S. befragt. Anlaufpunkte von Bianca S. wurden aufgesucht. Es wurde versucht, Bianca S. Anhand der Ortung ihres Mobiltelefons zu orten. Und es wurden sogenannte Man-Trailer-Hunde eingesetzt, um nach Bianca S. im Stadtgebiet und im Umfeld von Oranienburg zu suchen. Leider ohne Erfolg.
Auch ihre Großmutter und ihre Freunde suchen nach ihr in dieser Zeit, rufen immer wieder auf ihrem Handy an, auf dem sie sonst eigentlich immer erreichbar gewesen ist. Und das tun sie fast rund um die Uhr. Aber es gibt nichts, keine Statusmeldung, keine Nachricht von ihr.
Ja, und alle fragen sich, wohin kann Bianca gefahren sein? Sie war ja zuletzt am Bahnhof mit dem Fahrrad gesehen worden und trug außer einer rosafarbenen Handtasche nichts weiter bei sich. Hat sie dort irgendeinen Zug genommen? Ist sie eingestiegen? Oder war sie, wie viele vermuten, noch ganz in der Nähe, in Oranienburg oder in der Umgebung? Lost Places, das bedeutet wörtlich verlorene oder vergessene Orte, Gebäude und Flächen, die seit Jahrzehnten niemand mehr nutzt, die langsam verfallen, weil sich niemand mehr um sie kümmert.
Ja, und rund um Berlin gibt es ja eine ganze Menge davon. Frühere Militärobjekte von der Wehrmacht, der Roten Armee oder der NVA. Da gibt es auch Krankenhäuser, Industrieanlagen, die einfach nicht mehr genutzt werden. Einer der bekanntesten Lost Places hier in der Region sind die Beelitzer Heilstätten. Dort wurden ja mal Lungenkrankheiten behandelt und dann war es auch mal ein Militärhospital.
Ja, solche mysteriösen Orte, die stecken ja voller Geschichten und es gibt eine große Szene, die diese Lost Places aufspürt und erkundet, bevor sie dann irgendwann komplett verfallen. Meist sind es Fotografen, manchmal aber auch Spaziergänger oder Touristen, die neugierig sind und etwas Besonderes entdecken wollen.
Auch rund um Oranienburg gibt es einige Lost Places. Einer davon befindet sich im Wald, im Oranienburger Ortsteil Friedrichsthal. Es ist ein alter Hochbunker, der sich dort befindet, bekannt unter dem Namen Karo Ass. In der Nazizeit war da eine Funkstation einer SS-Nachrichteneinheit. Später wurden dann Teile des Bunkers gesprengt. Seit 2008 ist das Gebäude eigentlich gesperrt. Aber offenbar findet man immer noch Eingänge.
Am späten Abend des 19. Juli 2021, das war ein Montag und vier Tage nach dem Verschwinden von Bianca, sind hier einige junge Männer unterwegs. Als sie durch eine kleine Öffnung in den gesperrten Bunker einsteigen, da ahnen sie noch nichts. Doch dann stoßen sie dort im Inneren auf die Leiche einer jungen Frau. Sie rufen die Polizei und rasch wird klar, es ist die vermisste Bianca S. So haben wir damals bei Täter-Opfer-Polizei über diesen Fall berichtet.
Ihre Leiche wird in diesem alten Bunker gefunden. Er liegt in einem Wald bei Oranienburg und stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Bilder vom 20. Juli. Der Fundort wird großräumig abgesperrt. Experten der Polizei suchen Spuren. Die Leiche wird geborgen. Eine Mordkommission nimmt die Ermittlungen auf, denn schnell ist klar, Bianca S. wurde getötet.
Anhand der Auffindesituation des Leichnams von Bianca S. musste davon ausgegangen werden, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Im Rahmen der durchgeführten Obduktion am Leichnam wurde festgestellt, dass todesursächlich Stichverletzungen waren.
7 Stiche mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich mit einem spitzen Werkzeug, haben die junge Mutter getroffen. Und diese Stiche kamen offenbar von hinten, trafen das Rückenmark der Frau und ihre Halsschlagader. Bianca S. ist verblutet.
Vor allem für die Großmutter ist das ein furchtbarer Moment. Bianca war für sie wie die eigene Tochter. Seit der Geburt hat sie Bianca wie ihr eigenes Kind großgezogen, weil die leibliche Mutter noch minderjährig war und mit der Betreuung überfordert war. Bianca hat zu ihrer Oma deshalb auch immer Mama gesagt. Und jetzt ist Bianca tot und die Oma kümmert sich nun um Biancas Sohn, ihren Urenkel. Wieder ein Kind, das nicht bei seiner Mutter, sondern bei ihr aufwachsen wird.
Für die Ermittler stellen sich aber viele Fragen. Wer ist dafür verantwortlich? Wer kommt da als Täter in Frage? Wurde Bianca zufällig Opfer eines Unbekannten? Gibt es jemanden aus ihrem Umfeld, der ein Motiv haben könnte? Und wie kam sie in diesen Bunker? Die Öffentlichkeitsfahndung geht weiter.
Nach wie vor werden auch Zeugen gesucht, die Bianca S. am 15. Juli noch gesehen haben. Nach 12.30 Uhr. Ist sie mit ihrem Fahrrad vom Bahnhof Oranienburg zum Bunker gefahren? War sie allein oder in Begleitung? Fest steht, das Fahrrad wurde später in der Nähe des Bunkers gefunden. Vielleicht hat sie auch jemand in der Nähe des Bunkers gesehen. Denn
nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Auffindeort von Bianca S. auch der Tatort ist.
Das heißt, Bianca wurde offenbar in diesem Bunker umgebracht. Ein Tatort, der einige Rätsel aufgibt. Denn neben der Leiche finden sich auch Dinge, die man mit einer Gewalttat in so einem Bunker nicht unbedingt verbinden würde. Zum Beispiel Getränkedosen und heruntergebrannte Teelichter.
Andererseits fehlen auch Dinge. Dinge, die man eigentlich bei der Toten hätte finden müssen. Wir haben ja erwähnt, dass Bianca an diesem Tag mit einem auffälligen T-Shirt unterwegs war. Ein Shirt, auf dem Hakuna Matata stand. Die tote Bianca wird aber mit nacktem Oberkörper aufgefunden und das T-Shirt ist nirgendwo zu finden.
Und auch ihre rosafarbene Handtasche ist weg, samt Portemonnaie und insgesamt 400 Euro. Das Geld hatte Bianca abgehoben, weil sie mit ihrem Sohn am nächsten Tag einen Ausflug unternehmen wollte zum Erlebnisdorf Kars Erdbeerhof.
Die Suche nach der Vermissten ist zu Ende. Denn Bianca S. ist gefunden worden, tot, in einem alten Nazi-Bunker im Wald bei Oranienburg. Der Bunker ist halb zerfallen und der Eingang nur ein sehr kleines Loch von gerade mal 50 mal 50 Zentimetern. Da muss man sich regelrecht hineinzwängen. Und man kommt auch nicht mal eben einfach so wieder hinaus. Also eine schnelle Flucht, spontanes Weglaufen sind undenkbar.
Und die ersten Polizisten, die nach dem Entdecken der Leiche am Bunker eintreffen, die trauen sich auch nicht ganz allein da hineinzukriechen in dieses dunkle Gebäude mitten im Wald. Sie warten zu ihrer Sicherheit auf Verstärkung. Doch was hat dann Bianca dazu bewogen, da hineinzusteigen? Oder vielleicht muss man besser fragen, wer hat sie dazu bewogen?
Sehr wahrscheinlich war es der Täter. Denn Bianca ist ja, wir haben das schon gesagt, im Inneren des Bunkers getötet worden. Das beweisen dort alle Spuren. Aber wie schafft man es, jemanden erst hierher zu locken, an so einen unheimlichen Ort, und dann auch noch dazu zu bewegen, sich durch so ein kleines Loch zu zwängen?
Und dafür gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Bianca kannte die Person, mit der sie hier im Bunker war. Und sie hatte vermutlich auch Vertrauen zu diesem Menschen. Kein böser Unbekannter, also es musste eine Verbindung geben, eine gemeinsame Vorgeschichte und vielleicht sogar eine intime, eine sehr persönliche Beziehung.
Tja, wer könnte im Fall Bianca S. der Mensch gewesen sein, mit dem sie eben diese gemeinsame Vorgeschichte hat? Die Ermittler forschen natürlich nach und sie hatten bei der Vermisstensuche schon viele Menschen aus ihrem engeren Kreis befragt, die Großmutter, die Mutter, Freunde und Kollegen natürlich.
Ja, was erfahren Sie bei diesen Gesprächen über Bianca? Ein paar Sachen wissen wir ja schon. Sie wächst seit der Geburt bei ihrer Oma auf, als ihre leibliche Mutter, zu der sie immer einen guten Kontakt hatte, später von Oranienburg nach Niedersachsen zieht. Da bleibt Bianca bei ihrer Oma, die wie eine Mutter für sie ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, zu ihrer Oma sagt sie Mama, während ihre leibliche Mutter für sie nur Yvonne ist.
Dann hat die Großmutter erzählt, dass Bianca einen sehr eigenen Kopf hatte, sich einfach nichts sagen ließ, eigentlich immer das gemacht hat, was sie wollte. Trotzdem haben sich die beiden aber sehr gut verstanden und deshalb blieb Bianca dann auch bei ihr wohnen, als sie selbst dann ein eigenes Kind hatte.
Ja, keine ganz klassische Familienkonstellation, aber es muss ja ganz gut funktioniert haben. Immerhin hat Bianca auch den gleichen Beruf wie ihre Großmutter gelernt, nämlich Altenpflegerin. Bianca soll sehr lebhaft gewesen sein und lebenslustig und auch sich sehr liebevoll um ihren Sohn gekümmert haben, der mit einem Down-Syndrom auf die Welt kam.
Und als Bianca dann ihren Sohn bekam, da war sie Anfang 20, blieb aber mit dem Vater nicht zusammen, fand aber schließlich einen Partner, mit dem sie eigentlich gut zusammenpasste. Das fand zumindest die Großmutter, auch weil dieser Mann ein sehr gutes Verhältnis zu Biancas kleinem Sohn hatte.
Ja, und trotzdem entscheidet sich Bianca am Ende gegen diesen Mann und für einen anderen Partner. Der heißt Kurt L. und kommt aus ja nicht ganz einfachen Verhältnissen. Kurt L. wuchs mit einem jüngeren Bruder bei der Mutter auf und hat in seiner Kindheit nie so etwas wie Geborgenheit oder Zuverlässigkeit erlebt.
Er gilt als verschlossen, eher abweisend. Ist offenbar kein Sympathieträger, das sagen zumindest die Menschen, die ihn gut kennen. Eine Nachbarin erzählte über ihn, dass er sich oft merkwürdig verhalten habe und immer etwas gruselig für sie aussah, mit Sonnenbrille, Kapuze und auffälligen schwarzen Handschuhen.
Ja, das heißt auf den ersten Blick, und das sagen viele damals, soll überhaupt nicht zu der fröhlichen und lebenslustigen und so offenherzigen Bianca gepasst haben. Dennoch liebte sie ihn abgöttisch, so hat das die Großmutter formuliert.
Die beiden lernen sich 1,5 Jahre vor Biancas Tod kennen, über eine Freundin von Bianca, die zugleich seine Nachbarin damals war. Die beiden verlieben sich, danach aber beginnt schon der Stress zwischen den beiden.
Und zwar vor allem so der Vorwurf von Kurt, weil Bianca gern in sozialen Medien unterwegs ist und dort viele Kontakte pflegt. Kurt fühlt sich vernachlässigt und ist offenbar rasend eifersüchtig, auch auf Biancas kleinen Sohn. All die Zuneigung und all die Wärme, die Bianca ihrem Sohn entgegenbringt, hat Kurt in seiner Kindheit nie erlebt. Er kommt damit nicht klar und ist genervt von Biancas Sohn.
Das sind alles keine guten Voraussetzungen für eine Beziehung. Bianca und Kurt machen dann auch immer wieder Schluss in ihren Tagen, treffen sich aber immer wieder, haben Versöhnungssex. Kurt L. beschrieb das später dann als eine Art liebevolles Foltern, weil Bianca ihn dabei nämlich gerne gekratzt hätte.
Insgesamt also eine sehr ungesunde On-Off-Beziehung, für die der Begriff toxisch ganz gut passt.
Ja, kann man so
wollte
sagen,
sie
ja.
sich jetzt von ihm lösen oder war er es, der die Beziehung beenden wollte? Kurz vor Biancas Verschwinden jedenfalls trennen sich die beiden wieder. Und diesmal soll es für immer sein. Und wenige Tage später ist Bianca tot.
Tja, ist Kurt L. also der Mensch mit der gemeinsamen Vorgeschichte? Hat Kurt L. seine Ex-Freundin Bianca S. getötet? Die Ermittler sind sich Ende Juli 2021 sicher, dass er hinter dieser Tat steckt.
Die Ermittlungen der Mordkommission Neuruppin führten dazu, dass gegen den 29-jährigen Ex-Freund von Bianca S. ein hinreichender Tatverdacht begründet werden konnte. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin wurde der 29-jährige Mann am 27.07.2021 in Oranienburg festgenommen. Am Folgetag wurde durch den zuständigen Richter die Untersuchungshaft angeordnet. Der 29-jährige Ex-Freund hat sich gegenüber der Polizei im Rahmen einer Beschuldigtenvernehmung zu den gegen ihn gerichteten Vorwürfen eingelassen, bestreitet jedoch, die Tat begangen zu haben.
Aber alles, was die Polizei bislang weiß, das reicht für einen Haftbefehl, obwohl Kurt mit dem Tod von Bianca nichts zu tun haben will. Zu diesen Indizien gehören zum Beispiel frische Kratzspuren auf der Haut von Kurt, verbunden mit eindeutigen DNA-Spuren von Bianca. Das heißt, die beiden müssen sich im Tatzeitraum begegnet sein.
Ja, aber das müssen ja keine Kampfspuren sein, keine Abwehrspuren. Wir erinnern uns ja, die beiden hatten ja doch eine sehr spezielle Art von Versöhnungssex und da spielten Kratzer offenbar tatsächlich eine Rolle. Wollten sich die beiden womöglich doch nochmal vertragen? Was ist da wirklich abgelaufen im Dunkeln dieses Bunkers?
Ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall war der Oberkörper von Bianca nackt, als man sie im Bunker fand. Und Kurt muss bei ihr gewesen sein. Das beweisen auch seine DNA-Spuren im Bunker, denn beide haben noch eine Zigarette geraucht und die Kippen liegen lassen. Und sie haben Getränkedosen, Eisteedosen in der Hand gehabt und geöffnet. Das alles spricht nicht gerade für große Aggressionen. Ahnte Bianca zu diesem Zeitpunkt, dass sie in Gefahr war, dass das Treffen für sie vielleicht tödlich enden könnte?
Oder hatte sie gar keine Vorahnung? Vertraute sie ihrem Ex-Freund einfach nur? Diese Fragen erscheinen manchen jetzt vielleicht etwas nebensächlich bei so einem brutalen Verbrechen. Aber im Grunde sind sie, was das spätere Urteil zumindest betrifft, die wichtigsten Fragen in diesem Fall.
Kurt L., damals 29 Jahre alt und der Ex-Freund von Bianca, sitzt in Untersuchungshaft. Als die Ermittler ihn dort weiter befragen, stellt sich etwas Überraschendes heraus. Er, der immer rasend eifersüchtig war auf Bianca und sich ihr unterlegen fühlte, hatte seit einiger Zeit selbst eine Geliebte. Ausgerechnet eine Freundin von Bianca. Auch sie wird jetzt vernommen und ihre Wohnung wird durchsucht, denn Kurt hielt sich dort öfter auf.
Ja, und die Ermittler finden in dieser Wohnung der Freundin einen Stechbeitel. Das ist ein Werkzeug zur Holzbearbeitung mit sehr scharfen Kanten. Das ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, denn Kurt L. machte zu dieser Zeit eine Ausbildung zum Holzfacharbeiter. Das heißt, ein Stechbeitel gehörte einfach zu seiner Ausrüstung.
Allerdings finden sich an diesem Werkzeug Blutspuren, das Blut von Bianca. Die Ermittler haben offenbar das Tatwerkzeug gefunden. Dazu kommt dann die DNA von Kurt auf Biancas Leiche, die laut Gutachten nur zum Tatzeitpunkt übertragen worden sein kann. Und die DNA-Spuren von beiden an Zigarettenkippen und an Getränkedosen im Bunker.
Das klingt alles nach einer Menge Beweismitteln und die reichen dann auch aus, um Kurt L. anzuklagen. Die Staatsanwaltschaft ist nämlich überzeugt davon, der Mann hat seine Ex-Freundin getötet. Am 2. Februar 2022 beginnt vor dem Landgericht Neuruppin dann auch der Prozess. Es ist der erste Prozess, um genau zu sein.
Was aber ist im Bunker passiert? Im Prozess schweigt Kurt L. Allerdings hatte er sich im Vorfeld der Hauptverhandlung gegenüber dem psychiatrischen Gutachter geäußert und sich auf Erinnerungslücken berufen.
Wir haben damals im Verlauf dieses Prozesses mit der Anwältin von Biancas Familie gesprochen. Martina Goldkamp-Abraham ist das. Sie erzählte uns, was Kurt L. dem Gutachter zu den Geschehnissen im Bunker sagte.
Die Version ist im Prinzip, er ist in der Nähe des Bunkers. Der Bunker hat ihn wie eine Aura angezogen, deswegen ist er da hingelangt. Und dann taucht da plötzlich Bianca auf. Und er ist völlig geschockt, dass sie da ist. Und da will er nur noch abhauen, will flüchten, weil er keinen Bock hat, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und flüchtet in den Bunker. Und sie kommt ihm hinterher. Und dann findet ein Szenario statt. Er hat das Gefühl, sie lässt ihn nicht mehr aus dem Bunker, weil sie möchte mit ihm sprechen. Sie will eine Aussprache, fordert das. Ja, und dann ist die nächste Version des Angeklagten. Was dann passiert, weiß er nicht mehr. Da hat er also so eine Erinnerungslücke, wie er sagt. Und das Nächste, an das er sich erinnert, ist, er sieht sich vor dem Bunker, Bianca sei weg. Und er habe dann Blut an den Händen. So, und dann ist er nach Hause gefahren.
Ja, glaubhaft klingt das nicht, Elli, oder? Nee. Also eher nach einer typischen Schutzbehauptung. Und es erklärt ja auch nicht zum Beispiel das gemeinsame Rauchen oder das gemeinsame Trinken von Eistee. Und so sieht das dann auch die Anwältin von Biancas Familie, also die Anwältin der Großmutter und der Mutter, die beide in dem Prozess als Nebenklägerinnen auftreten.
Die Schwurgerichtskammer, die schätzt das ähnlich ein. Für sie steht nach knapp 4 Wochen Verhandlungen nämlich fest, Kurt L. hat Bianca am 15. Juli getötet, auch wenn er die Tat selbst nicht gesteht und es keine Augenzeugen gibt. Doch die Richter gehen davon aus, dass er Bianca im Innern des Bunkers 7-mal den Stechbeitel in Hals, Nacken und Rücken gerammt hat. Und zwar mit voller Wucht, also mit Absicht, um sie zu töten.
Selbst sein Anwalt, der sieht das so und plädiert nicht auf Freispruch. Aber er sagt, es war Totschlag und kein Mord. Und das Gericht folgt auch diesem Antrag. Kurt L. wird wegen Totschlags verurteilt, nicht wegen Mordes. Und viele fragen sich da sicher sofort, wie kann das sein?
Ja, das ist immer wieder die Frage, die eine Rolle spielt, die Gerichte bei Tötungsdelikten einfach klären müssen. War es Mord? War es Totschlag? Oder war es auch eine fahrlässige Tötung? Diese Differenzierung ist wirklich juristisch wichtig, denn danach richtet sich das Strafmaß. Viele glauben ja irrtümlicherweise, dass der Vorsatz den Mord vom Totschlag unterscheidet, aber das stimmt nicht.
Genau, denn nur bei der fahrlässigen Tötung gibt es keinen Vorsatz, also nicht die Absicht, jemanden zu verletzen oder zu töten. Das sagt ja schon der Begriff fahrlässig. Also hätte man besser aufgepasst, hätte der Tod vermieden werden können. Zum Beispiel bei einem Autounfall, wenn jemand abgelenkt über eine rote Ampel fährt, dadurch einen Unfall verursacht und dadurch ein Mensch stirbt. Das kann dann maximal mit 5 Jahren Gefängnis bestraft werden.
Der Totschlag dagegen, der setzt immer einen Vorsatz voraus. Also hier will ein Mensch töten. Aber anders als beim Mord handelt es sich oft um sogenannte Affekthandlungen. Der Täter hat also einfach seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Sei es zum Beispiel wegen großer seelischer Belastung oder einer sehr stressigen, angespannten Situation. Dafür darf die Strafe im Regelfall dann nicht unter 5 Jahren, maximal aber bei 15 Jahren liegen.
Ja, und ein Mörder will natürlich auch töten. Er will auch einen Menschen umbringen, genau wie beim Totschlag. Aber hier müssen noch sogenannte Mordmerkmale erfüllt sein. Also etwas, was die Tat noch schlimmer, noch verurteilungswürdiger macht als beim Totschlag. Wir haben das ja schon öfter hier im Podcast besprochen. Insgesamt gibt es 9 Mordmerkmale. Zum Beispiel die Heimtücke, die sehr häufig zu finden ist. Das Opfer muss arg und wehrlos sein. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel im Schlaf erstochen wird, dann ahnt er nichts und er kann sich auch nicht wehren. Und deshalb ist das Heimtücke.
Und dazu muss man sagen, trifft auch nur eines dieser 9 Mordmerkmale zu auf den Täter. Dann muss das Gericht eine lebenslange Haftstrafe verhängen. Und lebenslang heißt dann theoretisch wirklich lebenslang. Allerdings besteht die Chance, nach frühestens 15 Jahren eine Aussetzung der Strafe auf Bewährung zu beantragen. Das heißt, ein Mörder kann bei guter Führung nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden, muss aber nicht. Soweit unser kleiner Theoriekurs hier im Podcast, der aber wichtig ist, um den folgenden Werdegang zu verstehen.
Ja, damit zurück zu unserem Fall heute. Die Schwurgerichtskammer in Neuruppin begründet ihr Totschlagurteil für Kurt L. damit, dass sie kein Mordmerkmal gefunden hat. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten zum Beispiel auf Heimtücke plädiert, aber das Gericht sagte, dass Bianca aufgrund der vielen Streitigkeiten im Vorfeld durchaus von einem Angriff ihres Ex-Freundes hätte ausgehen können. Und damit war sie nicht arg und wehrlos.
Und auch zum Tatwerkzeug gibt es eine ganz erstaunliche Einschätzung, nämlich dass Kurt L. im Bunker einen Stechbeitel dabei hatte, führt das Gericht auf seine Ausbildung als Tischler zurück. Da sei es angeblich nicht ungewöhnlich, dass er dieses Werkzeug auch an einem freien Tag bei sich trug. Er war ja schließlich in der Natur unterwegs.
Ja, schon eine recht abenteuerliche Begründung. Hätte er ein Schnitzmesser dabei gehabt oder so etwas, dann hätte man es ja vielleicht verstehen können. Aber ein Stechbeitel, ja, ist schon ein ungewöhnlicher Begleiter, wenn man angeblich ein bisschen im Wald entspannen will.
In der Tat. Viel gewichtiger ist aber in dem Fall, dass Kurt L. mehrmals ja von hinten auf Bianca eingestochen hatte und das mit solcher Wucht, dass er mit diesem Stechbeitel sogar noch im Knochen stecken blieb. So ein Angriff von hinten, um es nochmal klar zu sagen, gilt im Allgemeinen ja auch als ein Indiz für Heimtücke. Die Kammer in Neuruppin erkannte diesen Umstand damals aber als ausreichende Begründung für dieses Mordmerkmal nicht an.
Das Gericht folgte den Argumenten des Verteidigers, der seinen Mandanten zitierte und sagte, Bianca hätte Kurt L. bis ins Innere des Bunkers verfolgt, um endlich eine Aussprache zu erzwingen. Als er dann quasi fliehen wollte, da hätte sie ihn am Verlassen des Bunkers gehindert und dann hätte er einfach rot gesehen.
Das sollte natürlich ganz klar auf eine Affekttat hinzielen. Und dieses Argument traf bei den Richtern damals ganz offensichtlich auf offene Ohren. Ihre Schlussfolgerung hieß, wir waren nicht dabei und können diese Version auch nicht ganz ausschließen.
Für die Staatsanwaltschaft dagegen blieb es eindeutig ein Mord aus Heimtücke. Kurt L. hatte Bianca von hinten angegriffen. Es gab keine Spuren von Kampf oder Abwehr. Bianca war halbnackt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass sie gewaltsam ausgezogen worden ist. Das heißt, bis zum Tötungsangriff muss das offenbar alles recht einvernehmlich abgelaufen sein. Dazu Staatsanwalt Marc Reinhardt nach der Urteilsverkündung im Februar 2022.
Aus Sicht der Staatsanwaltschaft lag das Mordmerkmal der Heimtücke vor.
Und das ist halt dann gegeben, wenn das Opfer zum Angriffszeitpunkt nicht damit rechnet, in seinen Verteidigungsmöglichkeiten beschränkt ist und der Täter das ausgenutzt hat. Das ist grob gesagt die Heimtücke. Davon ist die Anklage, die Staatsanwaltschaft ausgegangen. Das hat die Kammer aber so nicht feststellen können.
Also, das Gericht blieb bei Totschlag statt zu lebenslang wie bei Mord, wurde Kurt L. zu 12,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Und das ist eine Entscheidung, die dann die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage so nicht akzeptieren wollten.
Nein, für sie war der Tod von Bianca kein emotionales Überreagieren des Täters. Es war aus ihrer Sicht ein kühl kalkulierter Mord. Für die Anwältin und auch die Staatsanwaltschaft ist klar, dass sie dieses Urteil anfechten wollen, dass sie auch dafür gewichtige Argumente haben. Sie legen Revision ein gegen das Urteil des Landgerichts Neuruppin.
Das bedeutet also, dass der Fall jetzt vor dem Bundesgerichtshof geht. Dort wird dann alles geprüft und gut ein Jahr nach dem ersten Urteil, also im März 2023, hebt der Bundesgerichtshof dieses erstinstanzliche Urteil, so heißt das, auf und verweist es dann zurück nach Neuruppin ans Landgericht.
Ja, in der Begründung dazu heißt es, Zitat, das Landgericht hat zahlreiche gewichtige Indizien nicht berücksichtigt, die dafür sprechen könnten, dass der Angeklagte die arglose Geschädigte in den abgeschiedenen Wehrmachtsbunker gelockt hat, um sie dort unter Ausnutzung stark eingeschränkter Verteidigungsmöglichkeiten zu töten. So klingt das im Juristendeutsch.
Und so klingt die Übersetzung. Die Richter des Bundesgerichtshofs sind also der Meinung, dass die Heimtücke eben doch eine erhebliche Rolle gespielt hat in dem Fall, was aus dem Totschlag dann einen Mord machen müsste. So wie es Anklage und Nebenklage ja von Anfang an auch gefordert haben.
Ja, fassen wir nochmal zusammen. Am 15. Juli 2021 wird Bianca S. in einem alten Wehrmachtsbunker bei Oranienburg getötet. Mit 7 wuchtigen Stichen von hinten in Rücken, Hals und Nacken. Der Täter ist ihr Ex-Freund Kurt L., der eine Art Teilgeständnis abgelegt hat, aber nur gegenüber dem psychiatrischen Gutachter. Kurt L. kann sich nur an Teile erinnern des Ablaufs, deshalb muss das Gericht den Tathergang so gut wie möglich rekonstruieren.
Und dabei geht es noch einmal um diese berühmte Frage, hat Kurt L. heimtückisch gehandelt? War Bianca zum Zeitpunkt des Angriffs also arg und wehrlos? Denn dann handelt es sich bei diesem Tötungsdelikt um Mord und nicht um Totschlag, wie es ja das erste Urteil vom Februar 2022 festgestellt hatte.
Am 8. Dezember 2023 beginnt der zweite Prozess in diesem Fall, wieder am Landgericht Neuruppin, dieses Mal aber vor einer anderen Schwurgerichtskammer, und zwar der zweiten großen Strafkammer. Was das bedeutet, erklärte zum Prozessauftakt die Sprecherin der Neuruppiner Staatsanwaltschaft.
Der Bundesgerichtshof hat das Urteil mitsamt diesem zugrunde liegenden Feststellungen aufgehoben. Das heißt, die Beweisaufnahme muss jetzt nochmal komplett wiederholt werden. Es sind derzeit 5 Hauptverhandlungstage geplant und 11 Zeugen geladen. 2 davon sind bereits heute vernommen worden. Das war einmal die Nebenklägerin, wie gesagt die Mutter der Geschädigten und deren Großmutter.
Ja, und das alles bedeutet, es wird im Grunde die Reset-Taste gedrückt. Alles beginnt nochmal von vorn. Das Gericht muss so unvoreingenommen wie möglich an diese erneute Beweisaufnahme herangehen. So kommt zum Beispiel auch nochmal zur Sprache, dass Kurt L. am Morgen des 15. Juli, also an dem Tag, als Bianca S. ja das letzte Mal lebend gesehen worden war, gezielt nach dem Bunker im Internet gesucht haben soll und seiner damaligen Freundin per Telefon mitgeteilt hatte, dass er ein schönes, dunkles, feuchtes Plätzchen gefunden hätte.
Ja, ein Zufall? Für das Gericht in diesem Verfahren ist das später ein Indiz. Ein Indiz dafür, dass Kurt L. an diesem Donnerstag, an diesem 15. Juli, auf der Suche nach einem Ort war, an dem er Bianca ungestört aus der Welt schaffen konnte. Also ganz klar eine Vorbereitung der späteren Tat.
Es sprach auch einiges dafür, dass Bianca sich auf so einen ungewöhnlichen Ort einlassen würde, denn die beiden hatten ja in ihrer gemeinsamen Vergangenheit öfter mal solche Lost Places besucht.
Und Kurt wusste an diesem Morgen auch, dass Bianca zu einem Treffen bereit war. Das hatte er schon am Tag zuvor herausbekommen. Er hatte ihr über eine unbekannte Telefonnummer eine Nachricht geschrieben. Unbekannt deshalb, weil Bianca seine Nummer nach wüsten Beschimpfungen blockiert hatte. Obwohl er auch jetzt wieder unflätig wurde, obwohl er auch jetzt wieder sie beschimpft hat, ging sie trotzdem auf den Vorschlag ein, sich zu treffen. Offenbar hoffte sie auf ein klärendes Gespräch.
Das sollte eben an diesem Nachmittag des 15. Juli stattfinden, in eben diesem Bunker. Dort hatten die beiden wahrscheinlich nicht nur geredet, denn Biancas Oberkörper war ja nackt, als sie später gefunden wurde. Offensichtlich kamen sich die beiden trotz dieser Auseinandersetzung wieder näher, vermutlich auch das ein Zeichen für diese toxische Beziehungsdynamik. So schildert es Staatsanwalt Marc Reinhardt im Anschluss an die zweite Urteilsverkündung in diesem Fall.
Sowohl der Sachverständige als auch der Vorsitzende der Urteilsbegründung hat ausgeführt, dass da zwei Menschen tragischerweise zueinander gefunden haben, die vielleicht nicht besser hätten zueinander finden sollen. Und so führt das eine zum anderen und endet dann in der Tragödie, dass einer von beiden tot ist.
Und diesmal im zweiten Verfahren folgt das Landgericht Neuruppin der Anklage und verurteilt Kurt L. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und anerkennt sogar zwei Mordmerkmale. Über das erste, die Heimtücke, haben wir schon gesprochen. Der Bunker war eine Falle, in die Kurt L. seine Ex-Freundin gelockt hatte.
Und das zweite Mordmerkmal heißt in diesem Fall dann niedere Beweggründe. Kurt L. fühlte sich von Bianca gestresst, sie war ihm überlegen. Er wollte sie einfach loswerden. Er entwickelte einfach eine unsägliche Wut auf sie, die sich dann entladen hat, als er sie mit 7 wuchtigen Stichen hinterrücks umgebracht hatte. Für Biancas Familie und die Anwältin der Familie ist das ein angemessenes Urteil diesmal.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil, weil es genau meinem Antrag entspricht. Und wir haben ja sehr lange jetzt gekämpft für genau dieses Urteil, mit diesem Urteilstenor, also Verurteilung wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Und ich bin sehr froh, dass die Schwurgerichtskammer jetzt aus meiner Sicht zu einem wirklich richtigen Urteil gekommen ist.
Kurt L. übrigens, der hatte während des gesamten ersten und auch während des gesamten zweiten Prozesses keine Regung im Prozesssaal gezeigt. Also keine Reue, kein Bedauern oder vielleicht auch Erschrecken über das, was er ja getan hatte. Er blieb die ganze Zeit offenbar so teilnahmslos, dass schon der Richter im ersten Prozess sogar seine Erschütterung geäußert hat über die absolute Gefühlskälte des Angeklagten.
Doch jetzt am Ende dieses zweiten Prozesses am Landgericht in Neuruppin, da sollte sich das ändern. Nämlich in dem Moment, in dem Augenblick, als das Urteil verkündet wurde, noch einmal Martina Goldkamp-Abraham, die Anwältin der Familie.
Die einzige Regung, die ich heute gespürt habe, die war jetzt gerade bei der Urteilsverkündung. Mit dem Ergebnis hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Denn als die Kammer heute rauskam und hat das Urteil verkündet und hat den Tenor ausgesprochen, dass er wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wird, da hat sich sozusagen seine Gesichtsfarbe erstmalig geändert im Prozess. Er ist ganz rot geworden im Gesicht, hat ganz rote Ohren bekommen und man hat gemerkt, oh, das macht jetzt doch was mit ihm.
Tja, da kann man nur hoffen, dass sich Kurt L. irgendwann doch noch mit dieser Tat auseinandersetzt. Aus der Haftanstalt übrigens, in der er inzwischen seit knapp 3 Jahren ist, ist zu hören, dass er dort sehr zurückgezogen lebt.
Ja, er macht offenbar völlig zu und er lebt in seiner ganz eigenen Welt. Er bekommt auch fast nie Besuch, weder von der Familie noch von irgendwelchen Freunden. Auch der Tod von Bianca belastet ihn offenbar nicht, so hat er es mal formuliert. Es habe draußen immer nur Stress gegeben und jetzt in der Haft, da habe er endlich seine Ruhe.
Schauen wir an der Stelle nochmal auf die Familie von Bianca, auf die Großmutter und die Mutter, auf die Freunde. Für sie war dieser zweite Prozess auf jeden Fall eine riesengroße Belastung, weil ja noch einmal alles auf den Tisch kam, sie erneut mit anhören mussten, was an diesem 15. Juli 2021 passiert ist in dem Bunker. Und dennoch steht am Ende mit diesem neuen Urteil eine große Erleichterung.
Also da ist ganz viel Last jetzt von denen jetzt gerade abgefallen, das habe ich auch gemerkt. Ich will es jetzt nicht als Freude formulieren, aber es ist schon irgendwie wie ein bisschen Genugtuung. Und dazu dient ja auch Opfervertretung, ne? Dass es auch eine Genugtuung geben kann, eine Befriedung möglicherweise. Und die haben wirklich gewollt, dass jetzt klar ist, dass er Mörder ist und nicht nur ein Totschläger. Dass es keine Affektsituation war, ne? Dass es nicht mal eben spontan passiert ist, sondern dass es von langer Hand geplant war.
Es bleibt nur ein Problem, Elli. Hm. Auch das zweite Urteil ist noch immer nicht rechtskräftig.
Denn diesmal hat der Anwalt von Kurt L. Revision eingelegt und es wird garantiert einige Zeit dauern, bis der Bundesgerichtshof sich erneut mit dem Fall beschäftigen wird. Und wieder steht natürlich die Frage im Raum, wird die Revision abgelehnt und damit das Urteil doch rechtskräftig?
Oder wird das Verfahren erneut zurückverwiesen an das Landgericht in Europin und gibt es eine erneute, eine dritte Verhandlung? Aber das, so sagt die Erfahrung, passiert äußerst, äußerst selten. Wir können nur eins versprechen, was immer passiert, wir halten Sie auf dem Laufenden.
Wir sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und die nächste Folge gibt es wie gewohnt in 2 Wochen.
Und dann geht es um den Mord einer 13 Jahre alten Schülerin. Sie war auf dem Weg zu ihrem Onkel, als sie spurlos verschwand. Später wurde ihre Leiche in einem Waldstück gefunden, gefesselt mit einem Strick um den Hals. Erst viele Jahre später konnte der Mörder gefasst werden.
Wie genau das gelang, das erzählen wir hier in 14 Tagen. Mehr wahre Verbrechen gibt es übrigens im Podcast ARD Crime Time. Der beschäftigt sich in der aktuellen Folge mit einer verschwundenen Frau und einer ganzen Reihe von Pannen bei der Polizei.
Erst durch private Ermittlungen durch den Bruder der vermissten Frau gelingt es, 28 Jahre nach ihrem Verschwinden das Rätsel zu lösen. Die Spur führt zu einem der brutalsten Serienmörder Deutschlands, dem sogenannten Görde-Mörder. Den ganzen Fall besprechen Anne Eichhorn und Björn Platz im Podcast ARD Crime Time.
Ja, und den finden Sie genau wie alle Folgen von Im Visier ganz kostenlos in der ARD Audiothek. Außerdem gibt es uns ja auch noch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns. Und zwar über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Ein Gedanke darf wieder am Schluss nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon. Manuskript Anne Mücke. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.